Hallo und herzlich willkommen zur 111. Folge von NSU Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex und rechten Terror. Und auch herzlich willkommen zur 56. Folge von Vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Das ist die Podcast-Serie, die wir gemeinsam mit dem VBRG machen und die ich gemeinsam mit Heike Kläffner moderiere. Hallo Heike.
Hallo Caro und hallo an alle, die uns wiederhören oder zum ersten Mal hören. Schön, dass ihr da seid.
Wir sprechen in dieser Folge über den Anschlag am S-Bahnhof Wehrhahn am 27. Juli im Jahr 2000, also vor 25 Jahren. Heike, ihr habt da bereits vor einem Monat einen Fachtag veranstaltet zur Struktur und Wirkung von Rechtsterrorismus, Antisemitismus und antiosteuropäischem Rassismus. Und im Nachgang von diesem Fachtag haben wir einige eurer SpeakerInnen hier in den Podcast eingeladen. Erzähl doch gern kurz etwas dazu.
Ja, sehr gerne. Also wir haben diesen Fachtag mit der Hochschule Düsseldorf gemeinsam mit der Forschungsstelle Rechtsextremismus und Neonazismus zusammen gemacht, weil einfach sehr klar ist, dieser sehr, sehr schwere rechtsterroristische Anschlag genau im Jahr 2000, vor 25 Jahren, taucht in der Erzählung, in den Erinnerungspraxen zum deutschen Rechtsterrorismus quasi nicht auf. Es ist so, als hätte es diesen Anschlag nicht gegeben. Und das wollen wir sowohl mit dem Fachtag, aber vor allen Dingen auch jetzt mit dem Podcast und mit der Unterstützung für die Gedenkinitiative vor Ort ändern. Wir haben für diesen Podcast drei SpeakerInnen des Fachtags gebeten, über die drei zentralen Aspekte dieses Anschlags zu sprechen, nämlich zum einen Anke Hofstadt. Sie ist promovierte Historikerin und arbeitet an der Forschungsstelle Rechtsextremismus und Neonazismus in Düsseldorf und sie spricht darüber, was damals an dem Tag und danach passiert ist. Und sie spricht auch über den Prozess, den es dann über ein Jahrzehnt später nach dem Anschlag gegen einen bekannten Rechtsextremisten gegeben hat und spricht über die Auswirkungen der Straflosigkeit. Dann hören wir Gideon Botsch. Er leitet die Emil-Julius-Gumbel-Fachstelle für Rechtsextremismus und Antisemitismus am Moses-Mendelssohn-Zentrum und ist ja ein Gast, den wir schon häufiger hier im Podcast hatten. Er spricht über Antisemitismus als ein immer wieder vergessenes oder übersehenes Tatmotiv im Rechtsterrorismus. Und dann zum Schluss hören wir Marina Czerniewski, Psychologin, die ja auch schon mehrfach im Podcast zu Gast war. Sie leitet OFEC, das bundesweite community-basierte Beratungsangebot für Betroffene von Antisemitismus. Und sie spricht eben auch nochmal über die Auswirkungen der Straflosigkeit.
Am Jahrestag selbst wird es in Düsseldorf einen Gedenktag geben. Der wird um 12 Uhr beginnen bis 17 Uhr. Da wird es verschiedene Angebote geben, aber natürlich auch eine Gedenkkundgebung. Und ihr findet dazu mehr Informationen bei der Initiative Wehrhahn erinnern. Die ist unter anderem bei Instagram zu finden und die verlinken wir euch natürlich auch nochmal in den Links zum Podcast. Aber jetzt hört ihr als erstes Anke Hofstadt.
Der Wehrhahn-Anschlag oder der Anschlag vom Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn, wie wir vielleicht präziser sagen müssten, ist tatsächlich im allgemeinen Gedächtnis an rechte, rassistische, antisemitische Gewalt fast vergessen. Und das ist eigentlich total erstaunlich, weil er unmittelbar vor einem vielleicht sogar Großereignis oder Großbekenntnis lag, nämlich dem sogenannten Aufstand der Anständigen und dem Sommer der Anständigen, der dann im Oktober 2000 durch den damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder ausgerufen worden ist und zu einem ganz neuen und ja, vielleicht auch einmalig erstmal zu auftretenden Bewusstsein von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in der Bundesrepublik geführt hat. Und das ist merkwürdig, dass wir quasi auch einen der Anlässe für dieses neue Bewusstsein und auch die neue Art und den Wunsch, sich zu positionieren, fast vergessen haben. Aber lass uns gerne einfach in diesen Tag hineinsteigen. Es war ein Sommertag wie fast jeder andere auch. Mehr oder weniger gutes Wetter. Ich betone das, weil das später nochmal eine Rolle spielen wird. Leicht schwüle Atmosphäre vom Wetter her, was im Rheinland relativ häufig vorkommt. Und der Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn ist eine Station nach oder vor dem Düsseldorfer Hauptbahnhof gelegen. Keine 5, 6 Minuten dann, wenn man im Zug sitzt, vom Hauptbahnhof entfernt oder bis dorthin. Und war damals der zentrale Bahnhof für viele Passantinnen, die ihn nutzten, um von ihrem Sprachkurs, einem Erwachsenensprachkurs, zurückzukehren oder über den Bahnhof zu diesem Sprachkurs zu gehen. So auch am 27. Juli 2000, weil um den Bahnhof Düsseldorf S-Bahnhof Wehrhahn mehrere Dependancen einer Sprachschule lagen, die Angebote der Erwachsenenbildung angeboten haben für Menschen, die aus den ehemaligen GUS-Staaten nach Nordrhein-Westfalen gekommen waren. Also die üblichen, auch von den Behörden unterstützten Sprachkurse zum Erlernen der deutschen Sprache als Fremdsprache. Und um den Bahnhof rum gab es 3 nahegelegene Dependancen, sodass jeden Morgen, aber auch jeden Mittag, Nachmittag, frühen Nachmittag, Grüppchen und Gruppen von Sprachschülerinnen unterschiedlichen Alters, also erwachsene Personen, zu diesem Bahnhof zurückkamen oder von ihm morgens zu den Unterrichtsorten gingen. Und an diesem 27. Juli passierte eine Gruppe von Sprachschülerinnen aus einer dieser Dependancen kommend den Bahnsteig. Den muss man sich so vorstellen, es wäre eine sehr lange, brückenartige Zufahrt, einen Zuweg haben, der durch ein kleines Eingangshäuschen führt, eine lange Traverse macht über den Gleisanschlüssen hinweg und dann nochmal eine Treppe hinuntergehend bis zu den Bahnsteigen führt. Alles unter freiem Himmel, abgesehen von diesem kleinen Häuschen. Und als die Gruppe von, es waren 12 Personen, das Häuschen passiert hat und auf diese lange Traverse schritt, detonierte eine in einer Plastiktüte deponierte Bombe, wie wir heute wissen, ferngezündet, wie wir heute wissen, ein Selbstelaborat aus einem Rohr gefertigt und auf eine Art und Weise präpariert, dass sie maximalen Schaden anrichten sollte. Tatsächlich war diese Bombe aber gefüllt mit, auch das wissen wir aus dem Prozess, mit ja verunreinigtem TNT, das vielleicht nicht mehr gut war, um es mal umgangssprachlich zu formulieren. Und dieser Umstand hat den Menschen, die diese Stelle passierten und ja sozusagen auf Sicht des oder der Täterinnen angegriffen worden sind, das Leben gerettet. Wäre das TNT so rein gewesen, wie es zu erwarten gewesen wäre, hätte vermutlich niemand diese Situation überlebt. So sind diese Menschen, 12 Menschen, angegriffen, verletzt, teilweise lebensgefährlich, schwer verletzt worden. Und wie wir wissen, es ist ein sehr schwieriges Thema. Ich versuche aber das einigermaßen nachvollziehbar zu formulieren, hat auch eine schwangere Person an diesem Tag ihr Ungeborenes nicht retten können nach dem Anschlag durch diese Bombe. Das war der 27. Juli. Der Krankenwagen war Gott sei Dank in der Nähe. Hier sind wir mitten im Innenstadtbereich. Großer Zufall. Das hat einigen, glaube ich, noch zusätzlich das Leben retten können, dass sofort erste Hilfe, aber auch ärztliche Unterstützung vor Ort war. Und tatsächlich rasselte dann wenige Stunden nach diesem Explosionsereignis auch der Sommerregen auf diese Stelle nieder und verwischte sozusagen alle Spuren, die man leichter hätte finden können, wenn dieses Gewitter nicht hereingebrochen wäre. Das war der 27. Juli 2000. Es gab einen Prozess, allerdings erst 18 Jahre später.
Kannst du was dazu sagen, was in diesen 18 Jahren die Polizei, die Ermittlungsbehörden überhaupt gemacht haben und wie es dann zu dem Prozess gekommen ist?
Tatsächlich lag die Annahme, dass es sich um einen rechten, rassistischen, antisemitischen Anschlag gehandelt haben könnte, kaum, dass der Anschlag passiert ist, schon auf der Hand und wurde auch so kommuniziert. Damals waren das antifaschistische Initiativen, die auch dann zusammen mit Vertreterinnen der jüdischen Gemeinde und der emanzipatorischen Zivilgesellschaft in der Stadt lautstark darauf hingewiesen haben, dass sie diese Tatmotivation annehmen, und zwar begründet annehmen. Aus der vielleicht banalen, aber gar nicht so einfachen oder so selbstverständlichen Erkenntnis heraus, so zeigte sich das zumindest später für die Polizei, dass in Düsseldorf eine, ja, tatsächlich ausgemachte neonazistische Bewegung, eine Kameradschaftsszene rund um den Düsseldorfer S-Bahn Wehrhahn tätig und aktiv war und auch bekannt, zumindest diesen antifaschistischen Strukturen, und zwar bis auf die Personenebene hinunter. Und es geriet dann auch sehr schnell der Verdacht auf eine Person, die im nahen Umfeld, also keine Minuten, und um diese 3 Minuten ging es dann später im Gerichtsprozess nochmal sehr intensiv vom Tatort entfernt, seinen Lebensmittelpunkt hatte, ein Militariergeschäft hatte, eine Wohnung hatte, die Wohnung seiner Freundin mitnutzte, und der als der Sheriff von Düsseldorf Lingern, das ist der Stadtteil, in dem der S-Bahnhof Wehrhahn liegt, bekannt war. Der ging Streife im Tarnfleck mit seinem Schäferhund, war bestens vernetzt in die Düsseldorfer Kameradschaftsszene um Sven Skoda, der heute immer noch einer der treibenden Funktionäre der extremen Rechten in Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus ist. So, diese Person, Ralf S., geriet auf Hinweis antifaschistischer Initiativen schon unmittelbar nach dem Anschlag auch zur Kenntnis der Polizei und der Ermittlungsbehörden. Das wissen wir A, aus den Presseerzeugnissen der damaligen Zeit, aber natürlich auch, also aus eigener Zeitzeugenschaft, aber natürlich auch aus dem NSU-Untersuchungsausschuss, der dann viele Jahre später, kurz vor dem neuerlichen Ergreifen des Tatverdächtigen, auch eingesetzt wurde, um nochmal zu schauen, ob der Wehrhahn-Anschlag etwas mit dem NSU zu tun haben könnte. Und da haben die damaligen Ermittler und auch dann späteren Ermittler auch ausgesagt und nochmal für uns im Panorama dargestellt, wie sie ihre Ermittlungen umgesetzt haben. Das kann ich gleich gerne nochmal ausführlicher beschreiben. Damals aber war Ralf S. im Visier oder auch ein Momentum, eine Person, zu der auch die Polizei kritische Nachfragen gestellt hat, die sogenannte Ermittlungskommission Acker, wie Ackerstraße, das ist die Straße, an der der S-Bahnhof liegt, hat gegen Ralf S. ermittelt. Es wurde auch eine Telefonkommunikationsüberwachung relativ schnell nach dem Anschlag eingesetzt. Es gab mehrere Haus- und Ladenlokaldurchsuchungen bei ihm. Es wurden einige Hinweise darauf ermittelt, die naheliegend gewesen wären, ihn zumindest in den engeren Täter-Täterinnenkreis zu ziehen, etwa ein Sprengzünder, eine Packung von Dynamit Nobel für Sprengzünder, in der genau einer fehlt, massenweise extrem rechtes Material, Propaganda, Rechtsrockfahnen, Waffen, die unscharf gemacht worden waren oder als Deko-Waffen deklariert waren, die er in seinem Deckenmilitarierland verkauft hat. Zugleich aber, obwohl sich hier die Hinweise verdichteten, hat die Polizei in alle Richtungen ermittelt. Tatsächlich auch gegen die Betroffenen und betroffenen Gruppen selbst. So hat Tat- und Tatmotive im Umfeld, familiären Kontext der angegriffenen Personen versucht zu ermitteln, hat tatsächlich auch Ermittlungsschritte bis hin in die Moskauer U-Bahn getätigt, also tatsächlich in das vormalige Nahumfeld der nach Nordrhein-Westfalen gekommenen Person angestrebt und darüber Ralf S. nicht aus dem Blick verloren. Aber an dieser Mehrstrangigkeit können wir schon sehr gut sehen, dass die Ermittlungsbehörden damals den Hinweisen antifaschistischer Initiativen, vielleicht auch ihren eigenen Ermittlungen, nicht so ganz glauben wollten, obwohl diese Spuren offen auf der Hand lagen. Wie wir heute interpretieren würden, ganz klar in einem Missverstehen und Misserkennen der potenziellen Gewaltförmigkeit und auch extrem rechten Terrorambitionen einer nordrhein-westfälischen extrem rechten, damals Kameradschaftsszene. Also, wir können sagen, wenn wir freundlich sind, es ist ein massives Unterschätzen im Spiel gewesen.
Wie kam es denn dann dazu, dass Ralf S. nochmal tatsächlich zum Gegenstand von einem Ermittlungsverfahren geworden ist?
Wie in anderen Zusammenhängen auch. Das hat mich im Nachhinein auch sehr an Ermittlungsarbeit und Prozess zum Brandanschlag von Saarlouis erinnert, durch einen Zufall. Die Ermittlungen wurden, wenn wir dem Ermittlungsleiter der ersten Ermittlungskommission glauben, eigentlich nie ganz eingestellt. Aber aus einer sehr großen, vielköpfigen Ermittlungskommission schrumpfte das Team dann sehr schnell auf diesen einen Ermittler zusammen. Und über Jahre passierte sichtbar für uns als Menschen in der Stadt wohnend, aber auch als kritische Beobachterin nichts. Bis dann tatsächlich im Jahr 2014, also 14 Jahre nach dem Anschlag, die Ermittlungen wieder aufgenommen worden sind. Anlass war, dass der später Verdächtige und dann auch Angeklagte im Prozess, Ralf S., zu der Zeit eine Ersatzhaftstrafe ableistete in der Justizvollzugsanstalt in Castrop-Rauxel. Und dort traf er auf einen Mitgefangenen, dem gegenüber er in prahlerischer Manier, wie wir aus dem Prozess wissen, angegeben hat und mit Täterwissen angegeben hat, dass er Bescheid weiß über diesen Anschlag und seine Ausführungen. Und der Mitgefangene hat sich dann über die Gefängnissozialarbeit und Leitung an die Polizei gewandt, die daraufhin die Ermittlungen wieder aufgenommen hat. Das war 2014. Es wurde eine neuerliche Ermittlungskommission eingesetzt und die hat zwei Dinge gemacht. Die hat zum einen alle Unterlagen nochmal aufgedröselt und hat zum anderen eine operative Fallanalyse in Auftrag gegeben. Das, was wir Hollywood-like als Profiler bezeichnen würden. Also hat ihren Verdacht auf diese verdächtige Person erstmal wieder aus dem Spiel genommen und hat psychologisch geschulte ErmittlerInnen auf die Unterlagen angesetzt und sie gebeten, mal herauszuarbeiten, was für ein Täterprofil, eine Persönlichkeit, ein Motiv sie denn aus den Akten lesen würden, wenn sie das nochmal neu aufdröseln müssten. Und das ist dann monatelang gemacht worden. Und zum Zweiten, das wissen wir auch aus dem Prozess, aber auch aus den Aussagen der Ermittlerinnen im Untersuchungsausschuss, haben sie einen tatauslösenden Moment nochmal ganz neu bewertet, der 2000, 14 Jahre vorher, irgendwie in den Ermittlungsdokumenten untergegangen war. Und zwar ist das ein Anlass im vermutlich September, vielleicht auch frühen Herbst 1999 gewesen. Stellt euch vor, dass der Militarierladen des später Angeklagten Ralf S. im nahen Gehumfeld zum S-Bahnhof Wehrhahn gegenüber einer dieser Dependancen der Sprachschulen lag. Ganz normale Wohnstraße und das Geschäft der gegenüberliegenden Straßenseite und in der ersten Etage des gegenüberliegenden Hauses waren die Klassenräume der Schule. Und die Schülerinnen, erwachsenen Schülerinnen gingen dann tagsüber morgens in den Unterricht und mussten da aber vorbei an weiteren Personen, die in und um das Umfeld von diesem Militarierladen herumstanden, von den ZeugInnen später auch eindeutig mit neonazistischer Kleidung ausstaffiert beschrieben wurden. Der Hund von Ralf S. war wieder im Spiel. Und diese Personen, die vor diesem Militarierladen rumhangen und ja breite Schulter markierten, haben fast Spalier gestanden, drohend geschaut, haben die Menschen wortlos, aber schon auch gewalthaft gewissermaßen bedroht, sodass die das auch als Bedrohung wahrgenommen haben. Dazu kam, dass die umliegenden Straßenzüge vollgeklebt waren mit extrem rechten Aufklebern an den Laternenmasten. Die ZeugInnen berichteten später im Prozess davon, dass es sich um Glorifizierungen von Rudolf Hess etwa gehandelt habe. Das heißt, die waren eindeutig in der Wahrnehmung bedroht zu sein und haben aber beschlossen, sich dagegen zu wehren. Das muss im September, Frühherbst 1999 gewesen sein. Sie haben sich dann vor dem Fenster der Sprachschule aufgestellt, haben die Arme verschränkt und haben böse auf diese neonazistischen Figuren, Personen um den Militarierladen von Ralf S. hinuntergeschaut, was die Polizei dann 14 Jahre später tatsächlich als Tatmotiv auslösenden Frustrationsmoment interpretiert hat, von dem sie 2000 wohl Kenntnis hatten. Die Ermittlungs- und Beweisnotiz zu dieser Spur landete aber, ich stelle mir das lebhaft vor, auf einem riesigen Zettelberg oder Notizenberg in der Ermittlungsarbeit, die vermutlich schon sehr gut koordiniert war, aber an der Stelle einfach die Koordination des gesammelten Ermittlungswissens vermissen ließ. Und unter den vielen anderen Ermittlungen in andere Richtungen fiel das dann zurück und geriet in Vergessenheit. Und 14 Jahre später sagt der Ermittlungsleiter klar, in dem Augenblick sieht er einen tatauslösenden Moment. Das passt auch gut zum Timing. Man braucht dann ungefähr ein Dreivierteljahr, um zu planen und zu bauen, was dann später als Bombe in dieser Plastiktüte explodierte.
Jetzt hat ja der Prozess 2018 begonnen und endete auch direkt 2018 wieder.
Der Prozess war gestaltet und hat die Choreografie und den Ablauf gehabt, wie viele Prozesse, die wir im Kontext rechter Gewalt kennen. Nur in dem Maße anders, als dass der Angeklagte sich früh erklärt hat und alles abgestritten hat. Aber reichlich viel geredet hat, was dann auch dazu geführt hat, dass ein psychologischer Gutachter am Ende auch ein sehr ausführliches Gutachten über den Angeklagten verfasst hat, das aber leider schwierig zu bewerten, aber in nicht so großem Ausmaß Eingang in das Urteil gefunden hat. Und ich persönlich doch einen gewissen Widerspruch sehe zwischen diesem psychologischen Gutachten und dem Urteilsspruch des Gerichts, das den Angeklagten im Juli 2018 erstinstanzlich freigesprochen hat, aus Mangel an Beweisen. Unter anderem auch, weil sie dem Angeklagten nicht das psychologische, das intellektuelle Vermögen abgenommen hat, nicht geglaubt hat, dass der Angeklagte klug genug ist, diesen Anschlag zu begehen und ihn dann auch während der Ermittlungsarbeit und dann nochmal diese 14 Jahre oder zu dem Zeitpunkt 18 Jahre abzutarnen, also sich nicht in Lügengebäuden und Alibi versuchen zu verstricken. Und genau das hat aber der psychologische Sachverständige für meinen Geschmack sehr klar gemacht, dass es ein Mensch ist, der genau aufgrund seiner psychologischen Persönlichkeit genau das eigentlich besonders gut kann. Also an der Stelle habe ich das Urteil nicht verstanden, muss aber gleichwohl auch sagen, dass in rechtsstaatlichen Prinzipien die Kammer eigentlich auch keine andere Wahl hatte, abgesehen von dieser psychologischen Zuschreibung, als diesen Freispruch zu machen. Denn tatsächlich haben diese 18 Jahre dazu geführt, dass ganz viel nicht mehr ermittel- und erhebbar war in der Mündlichkeit des Prozesses. Ich glaube, das wirklich Bewegendste ist, dass eine Tatzeugin, Fensterzeugin, eine ältere Dame, die wahrscheinlich den Täter, in dem Fall eine einzelne Person, eine männlich aussehende einzelne Person gesehen hat, 2018 aber selber nicht mehr aussagen konnte. Ihr Sohn war im Prozess geladen, um Auskunft über seine Mutter zu geben. Sie war dement geworden und hätte keine Auskunft mehr geben können. Und das ist so auf der Hand liegend, wie das Verrinnen dieser Zeit letzten Endes den wesentlichen Faktor ausgemacht hat, dass die Überlebenden, die sich sehr viele Hoffnungen gemacht hatten, auf Aufklärung, auf Gerechtigkeit, was auch immer das in ihren Augen sein kann, enttäuscht worden sind im Juli 2018 durch den Freispruch, der 2021 durch den BGH auch nochmal bestätigt worden ist.
Dieser Freispruch, welche Wirkung hatte der für die Betroffenen, aber eben auch für die Stadtgesellschaft und für die Wahrnehmung von diesem Anschlag in der Geschichte des deutschen Rechtsterrorismus?
Es gibt seit, ich glaube, 2020, Corona-Jahr 2021, dann noch offiziell eingeweiht, eine Erinnerungstafel am Tatort, die sehr deutlich macht, dass es sich um einen rassistischen und antisemitischen Anschlag gehandelt haben wird und die öffentliche Perspektive auf den Anschlag dahinter auch nicht zurückfallen möchte, obwohl wir ein ungelöstes Gewaltverbrechen, extrem rechten Terrors vor Augen haben, weil der Freispruch keinen anderen Ausgang erlaubt. Also wir haben einen ungeklärten, extrem rechten Bombenanschlag und trotzdem die Bewusstheit in der Stadt, um was es sich handelt. Und einmal mehr ist es dann schon auch komisch, dass trotzdem über den Kreis dieser engagierten Zivilgesellschaft hinaus der Anschlag selber fast in Vergessenheit geraten ist.
Ihr hört jetzt das Gespräch mit Gideon Botsch. In diesem Teil des Podcasts begrüße ich Professor Dr. Gideon Botsch. Wir sprechen über die Einordnung des Wehrhahn-Anschlags vor 25 Jahren. Aber erstmal hallo.
Ja, hallo.
Wir haben gerade im ersten Teil des Podcasts gehört, was vor 25 Jahren am S-Bahnhof Wehrhahn in Düsseldorf passiert ist und wie es dann weiterging mit den Ermittlungen und dem sehr späten Prozess, der mit einem Freispruch endete. Und wir sprechen heute mit dir, um auf die Kontinuität des rechten Terrors zu blicken, in die sich der Wehrhahn-Anschlag ja einreiht. Wie würdest du diesen Anschlag vor 25 Jahren in die Kontinuität rechten Terrors einordnen? Erstmal grob gefragt.
Also tatsächlich wissen wir über den rechtsextremen und antisemitischen Terror aus den Jahren vor ungefähr 1970 in Deutschland noch vergleichsweise wenig. Aber es hat den Anschein, als ob es hier mehr Vorfälle gegeben haben mag, als wir im Moment wissen. Eine wirkliche terroristische Tradition in der Bundesrepublik entsteht 1970. Und das ist von Anfang an so, dass Antisemitismus ein zentrales Motiv davon ist, dass es beginnt mit den ersten Aktivitäten, in Verbindung mit zunächst mal Anschlägen gegen politische Gegner und ab 1980 dann auch tödlichen Anschlägen gegen MigrantInnen. Dass die Verknüpfung dieser Themen, also Antisemitismus und ein Rassismus, der sich spezifisch gegen Geflüchtete oder andere Menschen mit Migrationshintergrund oder wo man einen solchen oder eine solche Fremdartigkeit vermutet oder unterstellt, also etwa auch gegenüber Schwarzen, der ist sehr massiv dabei. Wehrhahn ist hier insofern ein bisschen eine Besonderheit, als hier sozusagen eine Gruppe von Menschen ins Visier genommen worden ist, die beides miteinander vereinten, also Teil einer größeren, also in absoluten Zahlen ist das nicht viel, aber einer für die jüdische Gemeinschaft größeren Migrationsbewegung aus der früheren Sowjetunion, aber auch andere Zuwanderer aus Osteuropa, die hier zu einem Sprachkurs gingen. Die Motive scheinen sich hier miteinander vermischt zu haben, soweit ich das beurteilen kann. Wir sehen sehr deutlich, dass es eine Zeit ist, in der eine mehrjährige Vorbereitung rechtsextremistischer Gruppen insbesondere, also sowohl traditionelle Neonazi-Szene als auch aber vor allem jetzt Gruppierungen aus dem Rechtsrock-Milieu im Grunde genommen mit den Füßen scharten und an der Schwelle zum Terrorismus standen. Das können wir ab der zweiten Hälfte der 1990er sehen. Und wenn man sich die Texte, die Inhalte, auch das Drumherum, also Fanzines oder Booklets und so weiter, das Auftreten, die Parolen der Rechtsrock-Szene anguckt, also dieser Neonazi-Skinhead-Szene, aus der ja auch der NSU hervorgeht, dann sieht man, dass Antisemitismus hier eine ganz, ganz zentrale Rolle spielt, und zwar einer, der in der Tradition des Nationalsozialismus, aber auch der völkischen Bewegung und auch ausländischer Vorbilder, also zum Beispiel des Ku Klux Klan steht. Also der mörderischen Gewalt des Ku Klux Klan, die sich vor allem gegen AfroamerikanerInnen und aber auch immer gegen Jüdinnen und Juden gerichtet hat. Und diese Verbindung, diese Verknüpfung ist schon relativ klar. Und die Anzeichen mehren sich, dass hier sozusagen ein Rechtsterrorismus von neuen Gruppen ausgehen wird und mörderische Gewalt entfalten wird in den Jahren bis 2000. Und ab 2000 ist er dann ja massiv da. Es ist eben einfach auch das Jahr, in dem der NSU mit seiner Mordkampagne, also nicht mit seinen Gewalttaten, die sind schon älter, aber mit der Mordkampagne im Herbst beginnt.
Kannst du etwas zur gesellschaftlichen Reaktion auf den Anschlag damals sagen und wie die sich auch, das gehört ja zur Kontinuität auch dazu, wie geht Gesellschaft, wie geht Politik mit diesen Anschlägen um?
Also der Wehrhahn-Anschlag wird ja in dieser Dimension erst versetzt wahrgenommen. Es gibt eine ziemliche diffuse Lage, auch was Ermittlungen angeht. Es gibt auch hier, nach meinem Kenntnisstand, gibt es auch hier so einen frühen Bias der Ermittler zu sagen, das muss irgendwie in der Szene der Betroffenen selbst liegen, was sehr typisch ist für diese Gewalttaten. Und wir haben ja kein Bekennerschreiben. Auch das ist wieder sehr typisch, weil rechtsterroristische Gewalt, auch antisemitische und rassistische Gewalt eben ihre Adressaten dort findet, wo terroristische Gewalt ihre Adressaten immer findet, nämlich in drei Richtungen. Das heißt, einmal die eigene Gruppe, der man Handlungsmacht signalisieren will, die betroffenen Gruppe, der man sozusagen ihre Schutzlosigkeit und ihre Angreifbarkeit demonstrieren will durch solche demonstrative Botschaftsgewalt. Und drittens aber auch die allgemeine Gesellschaft, in der man Vorurteile verstärken will. Und das funktioniert in diesen Jahren erschreckend gut. Insbesondere dann nach dem schweren Bombenanschlag in der Kolbstraße vom NSU, der ja ähnlich wie die rassistische Mordserie sehr schnell gelesen wird als sozusagen Gewalt unter Ausländern. Ausländer haben irgendwas mit Gewalt zu tun. Irgendwas ist da, man weiß nicht genau was. Das macht es eigentlich noch bedrohlicher. Das schürt sozusagen eher, kommt auf die damals massiv sozusagen gesellschaftlich verbreiteten und neue Verbreitung findenden Vorurteile mit dazu. Das ist ein ganz wichtiger Effekt und deswegen bleiben diese Taten in der Regel auch bekenntnislos. Das heißt, sie werden in der eigenen Szene sehr gut verstanden. Das können wir auch sehr deutlich sehen. Sie werden von den Betroffenen auch sehr gut verstanden, die ja wissen, dass sie hier angegriffen werden, nicht weil sie Mitglied mafiöser Strukturen sind oder für Geheimdienste arbeiten oder so, sondern weil da was anderes sein muss. Sie haben auch schon Vorerfahrungen und spätere Erfahrungen, sekundäre und tertiäre Viktimisierungserfahrungen, die damit verbunden sind. Aber eben auch die allgemeine Verunsicherung der Bevölkerung, und die hängt eben davon ab, dass man das im Wagen lässt. Sowohl die Opfergruppe soll nicht genau wissen, sie soll verunsichert werden. Jenseits von so einem Gaslighting haben wir natürlich auch so eine Botschaft an die allgemeine Bevölkerung, und die muss vage bleiben, die muss allgemein bleiben. Das haben wir sehr häufig, ne? Und das trifft ja auch zu. Man hat sich dann in den folgenden Jahren doch stärker sozusagen auf Gewalt verlegt, zumindest da, wo die Szene politisch geschlossen und gefügt ist, auch wenn das Alleintäter gewesen sein mögen, auf Taten verlegt, die sozusagen noch stärker das Migrationsmotiv in den Mittelpunkt rücken. Aber wenn man sich Pamphlete wie etwa das von dem Oslo und Utøya Massenmörder anguckt, dann sieht man diesen massiven Antisemitismus da drin eben auch. Und hier möchte ich nochmal auf eines hinweisen. Die Bezugsquellen sind dann etwa 10 Jahre später, 11 Jahre später, nicht mehr so sehr der klassische Neonazismus, etwa wie er im Rechtsrock uns entgegentritt, sondern die Bezugsquellen sind jetzt eigentlich stärker Neurecht-Argumentationsweisen, wie wir sie in den 1990ern beispielsweise und 2000 sehr stark in der Wochenzeitung Junge Zeit Freiheit gefunden haben, die ja auch auf spezifische Weise Antisemitismus und Migration miteinander in Verbindung setzt. Also die Vorstellung ist, diese Migranten gehören ja nicht her, sie werden hier reingebracht von einer finsteren Macht, die Deutschland bekämpft. Und das ist das Weltjudentum in dieser Vorstellung, oder es sind die Juden, ne? Aber ich denke, bei dem Wehranschlag kann man auch noch deutlicher sagen, hier spielte sehr klar eine im Nahraum bestehende Begegnung zu einer migrantischen Gruppe, die dazu noch stark jüdisch geprägt war, eine zentrale Rolle.
Und warum würdest du sagen, ist es wichtig, über den Wehrhahn-Anschlag auch 25 Jahre später zu sprechen, zu erinnern und den weiter aufzuarbeiten, auch mit Blick auf diese Kontinuität rechten Terrors und was man daraus vielleicht auch ziehen kann, um weiteren rechten Terror vielleicht sogar zu verhindern?
Also natürlich ist es in erster Linie ist es sowieso wichtig, an die Opfer dieser Gewalttaten zu erinnern, die Opfer dieser Gewalttaten nicht im Raum, sozusagen namenlos im Raum stehen zu lassen. Aber wenn wir das ein bisschen nochmal auf eine andere analytischere Ebene heben, das ist für die betroffenen Gruppe ist das ein sehr, sehr, sehr wichtiges, auch gesellschaftliches Signal. Für die Angehörigen, für die Überlebenden solcher Anschläge ist es ein sehr, sehr wichtiges Signal und auch ein Signal, ihre Stimmen nun zu hören. Und das ist wiederum auch für unsere Analysekapazitäten sehr wichtig. Wir müssen ja aus den Fehlern dieser Vorfälle lernen. Wir müssen lernen, dass wir erstens die Botschaften der Rechtsextremisten ernst nehmen. In meiner Disziplin der Politikwissenschaft hat man das ja immer bagatellisiert und gesagt, die reden nur, die machen aber keine Gewalt. Gewalt machen Linksradikale. Das war sehr stark so ein, auch zeitgenössisch sehr starken Motiv der Rechtsextremismusforschung. Also das ist nicht wirklich gefährlich, und wenn die von solchen Morden reden, dann tun die das nur, um die Erwachsenen zu provozieren. Ja, aber wir müssen vor allem eben auch die Stimmen derjenigen, die davon betroffen sind, ernst nehmen, die ja in aller Regel in diesen Fällen, nicht immer, aber in aller Regel in diesen Fällen schon gespürt haben, dass da eine andere Ebene zumindest eine Rolle spielen könnte, sich aber auf die Polizei verlassen wollten und das in den Fällen dann oft nicht konnten, weil sie eben diese Ermittlungen nicht so geführt hat. Auch etwas, was man in der deutsch-jüdischen Geschichte sehr gut kennt. Also dieses sozusagen, geh nicht zur Polizei, das dreht sich um. Lass es lieber. Akzeptiere lieber das Unrecht, das dir getan wurde, denn im Zweifel bist du am Ende der Beschuldigte. Das haben wir sehr oft erlebt, auch in der jüdischen Community. Es geht aber natürlich auch darum, dass man die Öffentlichkeit auch informiert darüber, was die Hintergründe waren, dass nicht das Bild im Raum stehen bleibt, das ja erzeugt werden soll durch diese Botschaftsgewalt, im Raum stehen bleibt. Ausländer sind gewalttätig, und tragen ihre Konflikte hierher. Ja, auch das ist ein wichtiges Motiv in der Aufarbeitung, neben dem Versuch zu vermeiden, dass es neue Tote gibt. Tore Bjørgo und Aslan Rovendal, zwei der führenden norwegischen Rechtsterrorismusexperten, haben in einer Analyse einmal sehr deutlich festgehalten, Todesopfer hätten vermieden werden können, hätte man anders gehandelt. Und das sieht man bei diesen Anschlägen der frühen 2000er, sieht man das sehr deutlich. Hätte man hier früher wacher reagiert, dann hätte man auch Anschläge im Vorfeld vermeiden können oder zumindest Mordserien, Terrorserien, Anschlagsserien früher abbrechen können. Übrigens eine Lehre, die man auch in anderen antisemitischen Eskalationsdynamiken ernst nehmen sollte. Die Anzeichen, die in einer Aufschichtung hin zu terroristischer Gewalt zeigen aus dem Spektrum, was sozusagen seine antisemitische Gewalt derzeit hinter angeblicher pro-palästinensischer Positionierung verbirgt, die finde ich sehr beunruhigend. Und auch hier sollte man früher ernst nehmen, was die Betroffenen sagen und ernst nehmen, was die potenziellen Täter eigentlich sagen und wie viel Vernichtungsfantasien, Vernichtungsabsichten hier schon manifest werden. Also auch das sind Lehren, die man daraus ziehen müsste, daraus ziehen sollte. Aber ob man das tut, da bin ich natürlich immer nicht so optimistisch. Was heißt das aber konkret für solche Vorfälle? Eine Mindestanforderung wäre immer zu sagen, wenn eine bestimmte Betroffenengruppe, wenn bei einem Opfer einer Gewalttat eine bestimmte Kategorien, Feindbildkategorien rechtsextremer und rassistischer Akteure oder antisemitischer gegeben sind, dann müssen die Ermittlungsbehörden diese Aspekte proaktiv weiter ermitteln, wenn keine anderen, also so lange sozusagen, bis sie ausgeschlossen sind, wenn keine Täter- und Motivlagen gefunden sind. Das ist für mich eigentlich die zwingende Lo Konsequenz aus den rassistischen Morden der 2000er. Wenn solche Kategorien im Spiel sind und wir keine Lösung des Falls oder keine klaren Anzeichen haben, die in eine andere Richtung deuten, dann muss weiter ermittelt werden in diese Richtung, proaktiv durch die Polizei. Es muss ein rassistisches Motiv, ein antisemitisches oder rechtsextremes, proaktiv ausgeschlossen werden können, wenn die betroffene Gruppe in diese Kategorien der Feindbilder passt.
Und im letzten Teil des Podcasts hört ihr das Gespräch mit Marina Schalewski. Herzlich willkommen, Marina Schernifsky, in diesem Teil des Podcasts und auch zum wiederholten Mal hier im Podcast. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Wir sprechen heute über den Wehrhahn-Anschlag. Wir haben ja im ersten Teil schon gehört, dass es zunächst sehr lange Ermittlungen gab, wie stark oder wie wenig stark das sei dahingestellt. Und dann gab es einen Prozess, der aufgrund der langen Zeit zwischen Anschlag und Prozess mit einem Freispruch endete. Und wir wollen darüber sprechen, was diese lange Zeit bis zu diesem Prozess und dann auch die Straflosigkeit und letztlich eben die Nichtaufklärung dieses Anschlags mit Betroffenen macht.
Der Anschlag von Wehrhahn ist ja maßgeblich oder weitgehend verschwunden aus dem Bewusstsein. Ich weiß nicht, ob der Behörden, aber auf jeden Fall der Gesellschaft und Medien, darüber wurde kaum geschrieben und kaum gesprochen. Es ist auch wenig bekannt, wer die Menschen waren, die von diesem Anschlag getroffen sind, immer noch sind. Also ich würde schon sagen, der Anschlag reiht sich in eine Kette oder Reihe rechtsextremer, antisemitischer und rassistischer Attentate in Deutschland. Ich glaube, das war Gideon Bodsch, der beim Fachtag gesagt hat, dass eine jede Gewalttat, die sich gegen Menschen richtet, Menschen als Vertreter ihrer Gruppen richtet, ist eine Botschaftstat. Und dieser Anschlag war eine Botschaftstat in jedem Fall, weil der Anschlag Menschen galt, die aus rassistischen, rechtsextremen oder auch antisemitischen Vorstellungen als anders oder anders aussahen, andere Sprachen und aus Osteuropa kamen, sodass wir hier auch von einem Anschlag sprechen können, der auch von antislawischem Rassismus geprägt oder motiviert ist. Dieser Anschlag hat damals Juden getroffen. Ich glaube, 6 der Betroffenen kamen als jüdische Kontingentgeflüchtete nach Deutschland. Ich möchte nicht über die Betroffenen sprechen, weil ich keinen direkten Zugang zu ihnen habe. Daher beschränke ich mich darauf, was grundsätzlich Terror mit Menschen macht. Und ein solcher Terror trifft ja Menschen, meint aber auch Gruppen. Und wenn der Terror Gruppen meint, dann meint er auch Menschen, weil dieser Terror lebenslang wirkt und nicht nur die Körper der Menschen zerfetzt oder beschädigt, sondern auch ihre Würde angreift als Menschen, aber eben auch als Vertreter oder auch Angehörige einer Gemeinschaft, einer Gruppe, wenn ein solcher Terror ideologisch motiviert ist, und meistens ist sozusagen ein Terroranschlag eine ideologische Tat. Sodass wir davon ausgehen können, dass ein solcher Anschlag eine Spur, eine tiefe Spur legt und hinterlässt in der Gesundheit sozusagen der Menschen, auch körperlich und selbstverständlich auch psychisch. Grundsätzlich leiden Menschen, die einen Terroranschlag erlebt oder überlebt haben, lebenslang unter Spätfolgen. Und Botschaftsdaten, die sich gegen Gruppen als Ganzes richten, berühren gleichzeitig mehrere Gewaltdimensionen, sind Taten, die von Menschen gezielt verübt werden, in dem Sinne von einem rechtsextremen Täter. Es sind auch Taten, die sich sozusagen gezielt ereignen oder sich gezielt gegen Gruppen richten. Die greifen die Integrität der Betroffenen als Teil ihrer Gemeinschaft und erschüttern das Vertrauen und die Sicherheitsüberzeugung der Betroffenen und eigentlich auch das Gefühl der grundlegenden Sicherheit, das so wichtig ist, um leben zu können. Bei der gruppenbezogenen Gewalt wirken nun mal nicht nur die selbsterlebten, sondern auch die intergenerational weitergegebenen Gewalterfahrungen. Und auch da, glaube ich, wissen wir oft sehr wenig darüber, was es heißt, als Juden, als Menschen mit Migrationsgeschichte, Menschen, die Kriegserfahrungen haben, Verfolgungserfahrungen haben, von einem solchen Anschlag getroffen zu sein. In der Debatte sprechen wir selten darüber, was es heißt, wenn solche Erfahrungen eine kumulative Geschichte haben. Das heißt, aus der Vergangenheit kommen, die noch nicht endet und dann mit Gegenwart assoziiert oder von Gegenwart betroffen sind, die eben neue Trigger und neue Erfahrungen von Gewalt bereithält. In diesem Kontext sprechen wir auch vom kollektiven Trauma beziehungsweise auch einer kollektiven Erfahrung von Gewalt, weil es eben nicht nur diese Menschen ganz alleine trifft. Natürlich trifft es sie dann ganz alleine, aber es trifft auch andere und wir lernen und von Geschichten der anderen. Wir sehen, dass die Angehörigen einer Gemeinschaft weiterhin mit weiteren Erfahrungen von Gewalt konfrontiert werden. Also wenn wir über Antisemitismus sprechen, dann sehen wir sehr deutlich, was es heißt, wenn ein Anschlag sich mit dem anderen verbindet in der biografischen Lebenslinie einer Person, aber auch in der biografischen Lebenslinie eines Kollektivs, einer Gemeinschaft. Weil da sind immer Menschen, wissen, dass sie mitgemeint sind. Wenn sie Juden sind, wissen sie, dass die antisemitischen Anschläge sie treffen und dass eben diese Anschläge oder auch künftige Anschläge andere treffen und so sozusagen wirken die kollektiven Traumata auch in die Familien hinein, wo eine gewisse Vorsicht heranwächst. Eine Angst, die auch politisch und kollektiv ist, was sozusagen das Leben von Menschen, von Familien grundlegend verändert, meistens auch für immer. Für die Betroffenen ist vielleicht auch wichtig, prägt sich ja so ein Ereignis ein. Die Gemeinschaft erinnert sich oder sie wird daran erinnert. Menschen werden daran erinnert durch eine jede neue Erfahrung. Aber für diejenigen, die nicht betroffen sind, gilt das Vergessen. Wir können schon sagen, glaube ich, dass die Gedächtnisse von Menschen, von Betroffenen und Nicht-Betroffenen sich grundlegend unterscheiden. Das Gedächtnis von Menschen, die von Anschlägen betroffen sind, ist geprägt von der vergangenen Erfahrung, aber auch von von der Antizipation einer neuen Katastrophe oder einer neuen Bedrohung und für die anderen eben nicht. Und das ist eine grundlegende Differenz im Erleben, im sozialen Erleben, im kollektiven Erleben. Und wenn sich die anderen damit nicht befassen und sich leisten zu vergessen, dann wirkt eine solche Tat noch mehr und wiegt noch schwerer.
Das heißt, schnelle Ermittlungen, eine richtige Einordnung, ein Prozess, in dem das aufgeklärt und aufgearbeitet würde, könnte diesen Effekt auch abschwächen?
Ja, normalerweise, wenn Ermittlungen laufen, wenn Betroffenen geglaubt wird, wenn sie gesehen werden, dann ist es wahrscheinlich, ist natürlich schwierig zu sagen für Individualfall, aber ist es davon auszugehen, dass die sogenannte Heilung oder Normalisierung eher eintritt und dass die Effekte, insbesondere auch die langfristigen Effekte, die psychischen Effekte, die sozialen Effekte gemindert werden können oder abgeschwächt werden. Es macht einfach Sinn, sehr viel Sinn, die politischen Botschaftsdaten eben als solche zu sehen und einzuordnen und die Gefahr des Rechtsextremismus in dem Fall und Rassismus und Antisemitismus so einzuschätzen, dass diese Motive erschwerend dazukommen und dass ein Mord, ein Anschlag eben angetrieben wird von Ideologien, die auf Zerstörung, Hass arbeiten. In dem Moment, wo Botschaftsdaten entpolitisiert werden, wird dann auch eine Botschaft überbracht, dass diese Gewaltgeschichten und Gewaltideologien nicht eingeordnet wurden und gesellschaftlich, politisch nicht als ausschlaggebend eingeordnet werden. Und es ist ein Problem. Wenn die Betroffenen wissen, dass sie gemeint sind, weil sie Juden sind, weil sie Migrantinnen sind, weil sie andere Sprachen sprechen und aus dem sozusagen völkischen Blick, ne, aus dem rechtsextremen, antisemitischen Blick anders aussehen oder anders sind, weil sie nicht sind. Die Betroffenen wissen das, aber sie verstehen, dass die anderen es nicht wissen und nicht verstehen. Vielleicht auch nicht wissen wollen, vielleicht auch nicht verstehen können. Und diese Diskrepanz wirkt dann sehr lange nach. Wir haben ja diesen Fachtag nach dem 7. Oktober veranstaltet und alles, was wir bearbeiten, besprechen, diskutieren nach dem 7. Oktober ist eben in der Zeit danach, weil der 7. Oktober für die jüdische Community eine tiefe Zäsur war und ein tiefer Bruch ist. Und da treten eben auch die psychischen und sozialen Folgen dieses Massakers, aber auch der Teilnahmlosigkeit, der Passivität, der Apathie, sozusagen der deutschen Gesellschaft in den Vordergrund, stärker denn je, sodass, wenn wir die Fragen des Anschlags bearbeiten, dann diskutieren wir ja auch diese Folgen mit und auch die Folgen der anderen Anschläge, die in diesen Jahren, in diesen Jahrzehnten passiert sind. So steht auch der Anschlag von Halle im Vordergrund und andere in Hanau und andere Attentate, sodass wir nie nur diesen einen Anschlag reflektieren, wenn es um Folgen geht, sondern auch die Folgen der anderen Anschläge, die die Gemeinschaft betreffen. Und da stellt sich schon die Frage, wie gehen wir mit dieser Gleichzeitigkeit um? Die Rechtslosigkeit, die Verharmlosung auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Präsenz und die Erinnerung, die bei den Betroffenen nachwirken. Wie gehen wir mit dieser Gleichzeitigkeit um? Wie gehen wir mit dieser Differenz um in den unterschiedlichen Gedächtnissen? Wie können wir diese Lücken im Bewusstsein überbrücken, um ein inklusives Gedächtnis zu schaffen? Weil für Betroffene rechter, rassistischer, antisemitischer Anschläge stellt sich eben diese Erfahrung als eine doppelte, mehrfache, dreifache, mehrfache Verletzung dar. Weil es um physische und psychische Gewalt geht einerseits, aber andererseits geht es auch um das Ausbleiben angemessener staatlicher, gesellschaftlicher oder institutioneller Anerkennung. Und solange diese Anerkennung nicht eintritt, ist eine, sage ich mal, in Einführungsstrichen Heilung nicht möglich. Und wird ein solcher Anschlag nicht benannt, nicht besprochen, nicht ernst genommen, nicht ermittelt oder gar geleugnet, geraten die Betroffenen in einen Zustand sozialer und rechtlicher Marginalisierung. Und das bedeutet eben nicht nur das Fehlen juristischer Konsequenzen, sondern auch das Ausbleiben öffentlicher Solidarität, politischer Verantwortung und institutioneller Reaktionen. Und das wirkt alles zusammen in dieser Gleichzeitigkeit, wirkt eben lange nach und führt grundsätzlich zu so einem Vertrauensverlust in staatliche Systeme, zum Vergessen und Rückzug aus gesellschaftlichen Räumen. Und das sollten wir mitbedenken und dagegen arbeiten.
Zum Wehrhahn-Anschlag kann man sich natürlich auch noch über diesen Podcast hinaus informieren. Es gibt ein ganz neues Buch von Sabine Reimann und Fabian Würchow, das heißt Und damit kam die Angst. Und wie gesagt, ihr könnt euch auch bei der Initiative Wehrhahn erinnern auf Instagram weiter zu dem Thema informieren.
Wir sind gerade dabei, zwei Folgen vorzubereiten. Die eine ist eine Folge in Vorbereitung auf den 30. Jahrestag des mutmaßlichen rassistischen Anschlags in Lübeck auf die Unterkunft in der Hafenstraße. Und wir bereiten eine Folge vor zu den Auswirkungen der schweren neonazistischen Gewalttaten durch junge Neonazis. Wir drehen die Perspektive um. Wir starren nicht wie einige Medien auf die Täterperspektive, sondern wir fragen, wie geht's eigentlich den Betroffenen?
Und bis zu diesen Folgen findet ihr uns im Internet nsu-watch.info und verband-brg.de. Wir sind auf einigen Social-Media-Plattformen vertreten, @nsuwatch und @rechte_gewalt. Ihr könnt auch gerne den NSU-Watch-Newsletter abonnieren unter nsu-watch.info/newsletter. Der erscheint einmal im Monat mit Berichten zu unserer aktuellen Arbeit. Und wir hören uns in den nächsten Folgen wieder. Tschüss, Heike.
Tschüss, Caro, und tschüss an alle. Einen hoffentlich entspannten Sommer für alle, soweit dies in diesen Zeiten geht.